Das ist eine neue Folge des Podcasts Personalmanagement und wir sprechen heute über das Thema Lernen. Und ja, bevor wir starten, Heike, würde ich dich immer fragen, wie geht's dir denn heute?
Soweit geht's mir gut heute und es ist auch spannend, dass du diese Frage stellst, weil ich glaube, diese Frage wird mittlerweile sehr viel häufiger im Business-Kontext auch gestellt, als das früher der Fall war. Und ich denke, das hat mit der besonderen Situation zu tun, aber ich glaube auch mit einem der Themen, das wir adressieren wollen, nämlich mit der Frage, warum sind Emotionen mittlerweile viel businesstauglicher als noch vor einigen Jahren?
Da können wir vielleicht gleich auch nochmal auf das Thema kommen. Was soll man darauf antworten, auf so eine Frage? Ich glaube, das ist ja auch von Kulturkreis zu Kulturkreis unterschiedlich. Manche fragen einfach nur als Einstiegsfloskel. Bei anderen ist vielleicht auch eine ernst gemeinte Frage dahinter. Da kommen wir gleich noch drauf. Vielleicht geben wir noch einmal kurz einen Überblick, was wir sonst noch so vorhaben, außer über Emotionen im Businessumfeld zu sprechen. Wir haben auch einen Gast dabei, können wir schon mal sagen. Was sind die Themen, Heike?
Ja, also unsere Themen sind Emotionen, wie schon erwähnt, aber auch das Thema Peer-Learning, Netzwerke und Auszeiten. Ich will einerseits wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie passt das im Moment zusammen und nachdem wir mit unserem Gast gesprochen haben, auch noch auf eine besondere Methode des sogenannten Peer-Learning eingehen, nämlich auf das Thema kollegiale Beratung. Aber jetzt finde ich es ganz spannend, mal einzusteigen mit dem, was du gesagt hast, Michael. Welche Antwort gebe ich eigentlich auf die Frage?
Genau, also im privaten Umfeld, je nachdem, mit wem man es gerade zu tun hat, wird man wahrscheinlich direkt auch ehrlich antworten, weil das ja wahrscheinlich auch eine Frage ist, tatsächlich mit einem Interesse dahinter. Aber bei anderen ist es ja einfach nur so eine Art Floskel, glaube ich, im Prinzip. Also wenn man da irgendwie jetzt nicht sagt, irgendwie ja, ganz gut oder alles okay oder sowas, sondern man sagt irgendwie ja und hier und da und Problem und so weiter. Das ist vielleicht wahrscheinlich auch gar nicht das, was derjenige hören möchte, oder? Oder wie sind da deine Erfahrungen?
Mittlerweile hat es sich verändert, auch im Businessumfeld. Also zwei, drei Jahren hätte ich dir absolut recht gegeben. Im Businessumfeld beantwortet man die Frage am besten mit ganz gut und dir oder und ihnen. Und wo es sehr extrem war, weil du sagtest, es ist sicherlich auch von Kulturkreis zu Kulturkreis unterschiedlich, ist ja auch im US-amerikanischen Raum, wenn man da gefragt wird, how are you, ist eigentlich über die Art der Fragestellung schon klar, dass du mit fein antwortest und dann fragst, wie es dem anderen geht, weil das wirklich einfach definitiv da ein Einstieg ist. Aber mittlerweile gibt es gerade auch bei Führungskräften und auch bei Kollegen untereinander oder Geschäftspartnern schon, glaube ich, ein ernst gemeintes Interesse daran, wie es dem anderen geht.
Was sind da so die Hintergründe? Also warum macht man das? Will man da irgendwie dann schon mal so eine persönliche Basis schaffen oder geht es da auch um ja, einen ersten Austausch von Informationen oder sowas? Wie sind da deine Erfahrungen?
Ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass wir einander ja jetzt sehr viel weniger live begegnen. Also viele Begegnungen finden eben über Zoom statt. Und da ist es schwieriger, Emotionen konkret abzulesen, sodass es einfacher ist, sie wirklich auch zu adressieren. Das wäre eben einerseits jetzt verbunden natürlich mit der Frage, wie es den Menschen geht, aber eben auch verbunden mit einer Empfehlung, wenn man das Gefühl hat, da taucht irgendwo eine Emotion auf, das auch zu adressieren, indem man einfach zurückfragt, ich habe das Gefühl, du bist im Moment, um einfach da auch sicher zu sein und diese Emotion eben auch einbeziehen zu können in das Gespräch, wenn das sinnvoll und notwendig ist. Grundsätzlich ist es aber meiner Ansicht nach so, dass wir einfach mittlerweile eine Situation haben, wo Emotionen und auch das Berücksichtigen von Emotionen sehr viel stärker businesstauglich geworden ist. Nicht nur, weil wir im Moment in der Corona-Zeit sind, sondern eben auch, weil schon eher auch Fachzeitungen wie das Handelsblatt oder auch das Manager-Magazin angefangen hatten, sich darüber Gedanken zu machen und auch das Thema EQ statt IQ ist ja schon, ist ja zwar nicht mehr ganz neu, aber ist ja eben auch schon eine Sache, über die sehr intensiv diskutiert worden ist. Letztendlich geht es einfach darum, dass Emotionen auch stärker als Informationen betrachtet werden, die momentan zwar noch nicht gleichberechtigt neben den Zahlen, Daten, Fakten etabliert sind, aber ich glaube, auf einem ganz guten Weg sind dahin.
Jetzt hast du gerade davon gesprochen, EQ statt IQ. Das sind ja wahrscheinlich keine Modellbezeichnungen von Autos. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was das ist.
Ja, also das IQ steht für den klassischen Intelligenzquotienten, der eben sich damit beschäftigt, mit dem Wissen, mit Zahlen, Daten, Fakten und mit meiner Fähigkeit, damit umzugehen, beschäftigt. Und EQ steht für das Gleiche übertragen auf Emotionen. Das heißt, wie emotional intelligent bin ich, dass diese Frage steckt dahinter.
Das bedeutet dann ja wahrscheinlich auch, dass man jetzt, ja, wenn man diese Frage stellt, auch eine gewisse Aufgabe hat. Also man muss jetzt irgendwie ja auch erwarten, dass eine Antwort zurückkommt. Man muss ja mit dieser Antwort auch umgehen können. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
Du meinst jetzt, wenn ich die Frage stelle, wie geht's dir?
Ja, genau.
Oder wenn ich nachfrage, wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie eine Emotion im Spiel.
Also wenn es dann besonders auf die Emotionen ankommt, gerade wenn wir jetzt auch über das Business-Umfeld sprechen, Emotionen und Informationen, wenn ich diese Frage stelle, dann muss ich auch im Prinzip ein bisschen was mitbringen. Also wenn ich jetzt erwarte, der sagt irgendwie, ja, ganz gut, dann ist es halt, dann geht es halt so weiter im Gespräch. Aber wenn ich jetzt halt dann höre, ja, ganz gut, da hört man vielleicht ein bisschen was raus, da muss man auch ein gewisses Gespür für entwickeln, glaube ich, dass man einfach dann weiß, was möchte er jetzt vielleicht mitteilen oder fehlt da jetzt noch der letzte Schritt, wo ich nochmal auf ihn zugehen muss, dass er nochmal was sagt. Was spielt da eine Rolle aus deiner Sicht?
Ja, also das, was natürlich klassisch dahinter steht, ist unsere Fähigkeit zur Empathie. Also und die entwickeln wir ja schon sehr, sehr, sehr früh, also wenn wir noch sehr klein sind, einfach zu merken, was geht in dem anderen vor. Das, was physisch dahinter steht, sind die sogenannten Spiegelneuronen, weil das sind eben Areale im Gehirn, die einfach das, was der andere fühlt oder tut, Gesichtsausdrücke und so weiter in uns spiegeln und so, dass wir eben erkennen können, aha, und das auch nachvollziehen können oder nachempfinden können, was bei dem anderen da passiert. Und wie gesagt, wir lernen das relativ früh, wir vergessen nur im Business-Umfeld manchmal es dann auch wirklich weiter zu nutzen. Das heißt, manchmal merken wir noch, da scheint aber irgendwas nicht ganz in Ordnung zu sein und gehen dann einfach so drüber weg. Also es braucht dann einfach ein bisschen in einem zweiten Step nicht nur erkennen, sondern auch diese Bereitschaft, das dann auch wirklich darauf einzugehen. Und da muss ich eben einfach bereit sein, dieser Sache jetzt Raum zu geben, mit all dem, was natürlich daraus auch entstehen kann. Und was es zusätzlich ja noch ein bisschen schwieriger macht, ist, wenn wir eben im virtuellen Raum uns begegnen, ist es manchmal nicht mehr ganz so einfach, die Empathie auszuüben, weil eben so physiologisch unsere Spiegelneuronen durch den Bildschirm ein bisschen gestört werden und wir manchmal unsicher sind. Und dann komme ich zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Wenn ich wirklich Interesse habe, ist es gut zu fragen. Aber jetzt vielleicht noch eine kleine Geschichte eben aus meinem eigenen Erleben. Ich habe eben vor kurzem mit einer amerikanischen Kollegin per Zoom ein Meeting gehabt und sie fragt eben auch, wie geht's dir? Und ich sage einfach so aus Gewohnheit ganz gut, aber es muss einfach so schräg rübergekommen sein, dass sie mich nur anguckt und sagt, das stimmt aber heute nicht. Und und dann eben auch gefragt hat, ob ich drüber sprechen will und so weiter. Also das ist, also es ist eben auch möglich, das zu erkennen. Es setzt aber auch eine gewisse Bereitschaft voraus, sich darauf einzulassen und dem Thema Raum zu geben. Weil wenn ich das Thema aufmache, kann es natürlich einfach auch sein, dass es ein bisschen Zeit beansprucht.
Das war jetzt im Prinzip halt so eine Situation zum Einstieg im Gespräch, also persönliches Gespräch oder auch Businessgespräch. Jetzt sind wir auch in dieser Folge beim Thema Lernen. Kannst du ein bisschen übertragen, wie jetzt Empathie, Emotionen auf das Lernumfeld anzuwenden sind oder was da zu beachten ist?
dass mir aufgefallen ist in der letzten Zeit, dass die Angebote, wo man quasi so unter seinesgleichen lernt, wo man sich austauscht, und auch Angebote, wo bewusst gesagt wird, wir bieten hier eine Auszeit an, um eben auch Dinge mal auf den Tisch zu bringen, um auch über Emotionen zu sprechen, um wirklich mal darüber zu reden, wie es geht, dass die unglaublich zugenommen haben. Und ich glaube auch, dass viele Menschen auch bewusst diese Angebote annehmen. Und da sind wir dann eben bei den Themen, die wir heute auch noch adressieren wollen. Das eine ist dann eben lernen voneinander im sogenannten Peer Learning. Und das andere ist einfach wirklich Netzwerke und Möglichkeiten für Auszeiten zu schaffen, weil ich glaube, manche Dinge lassen sich einfach schlecht adressieren, entweder unter Kollegen oder aber auch sogar auch innerhalb der Familie. Beantwortet das deine Frage ein bisschen?
Ja, ich muss jetzt auch so ein bisschen an eine Weiterbildung denken, die ich letztes Jahr gemacht habe. Im Mai habe ich damit angefangen. Das ist natürlich dann auch zwangsläufig eine Online-Veranstaltung gewesen, weil man da sicher auch nicht treffen konnte. Da ist aber auch genau das passiert, also wo man dann gesagt hat, hier sind auch die Inhalte, man kann ganz normal lernen, klar, aber es wurde halt sehr viel angeboten, wo man sich austauschen konnte, wo man auch sagen konnte, dann in so 1-zu-1-Meetings oder auch in Gruppenarbeit online, wie geht's dir mit den Inhalten, verstehst du das, kannst du da irgendwie was uns zu sagen aus deiner Praxis, weil es auch eben berufsbegleitend war, also praxisorientiert, da kam halt genau dann auch diese Sachen vor, von denen du gerade gesprochen hast und ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt tatsächlich an diesem Online-Format lag oder einfach auch an dem Thema, aber es wurde halt relativ stark ausgetauscht und es wurde halt sehr viel eben einfach durch dieses Gemeinsamkeitsgefühl halt hervorgehoben und auch konstruiert im Prinzip. Also man hat dann auch gesehen, es gab ja diese wöchentlichen Sessions, wo dann irgendwann auch Sachen abgegeben werden mussten, um da irgendwie einen Schritt weiterzukommen. Und so nach 2-3 Wochen hat man sich auch untereinander einfach geholfen, wo man dann gesagt hat, hier, ich glaube, du hast noch vergessen, eine Aufgabe abzugeben, weil das noch nicht angeklickt war und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob das halt auch mit Corona zusammenhängt, dass man da irgendwie auch nochmal einen anderen Zusammenhalt hat oder dass eben so eine Form auch nur jetzt in dieser Zeit möglich war. Das wird man wahrscheinlich in der Zukunft sehen. Ich weiß nicht, ob du da eine andere Beobachtung hast, dass tatsächlich eben durch Corona solche Sachen auch nochmal möglich geworden sind.
Ja, ich glaube, dieser Ansatz, also voneinander, also unter seinesgleichen zu lernen, weil das ist ja so das Konzept, genau. Der ist ja jetzt gar nicht so super neu. Ne? Mhm. Also das nicht, aber ich glaube schon, dass es einfach auch eine Renaissance gibt, irgendwie jetzt in Zeiten von Corona. Also weil man einfach Austausch sucht und auch Austausch auf Augenhöhe sucht. Und ich glaube, die Technik hat es auch möglich gemacht. Mhm. Ne, also ich glaube, da ist eben so dieser Austausch, wo man eben einfach auch Dokumente teilen kann und gemeinsam an Dingen arbeiten kann, das hat auch nochmal geholfen, dass das einfach wirklich nochmal so nach vorne gekommen ist. Und ich glaube, was einfach da auch so ja immer der Kernpunkt ist, dass es um so ein aufgabenorientiertes Lernen und um aufgabenorientierten Austausch geht, der einfach hilft, Wissen zu verbinden mit dem eigenen Tagesgeschäft. Und ich glaube, dafür ist eben gerade der Austausch mit anderen nochmal sehr viel besser geeignet, als wenn ich mir Wissen aneigne. Weil ich denke, ihr werdet ja wahrscheinlich auch das, was es an reinem Wissen gab, euch dann eher alleine zu Gemüte geführt haben.
Genau, also das wurde dann einfach bereitgestellt. Man konnte es alleine erarbeiten. Also man musste es auch in gewisser Weise alleine erarbeiten, weil man eben das mit so einem Praxisprojekt verbunden hat aus der eigenen Praxis. Aber es hat halt einfach geholfen, dann sich mit den anderen auszutauschen, weil die auch ähnlich gelagerte Projekte dann eben hatten oder ähnlich gelagerte Herausforderungen, sodass dieser Austausch einfach ganz gut funktioniert hat und dadurch dann eben alle profitiert haben, sind dann eben auch alle am Ende halt durchgekommen, haben es auch alle geschafft und wir haben jetzt auch mit Einzelnen im Nachgang halt immer noch einen Austausch, wo man immer nochmal sagt, wie läuft das jetzt bei dir in der Praxis, hast du da nochmal irgendwie Erfahrungen gemacht, also das ist auf jeden Fall ein positives Erlebnis aus dieser Zeit.
Und ich glaube, das ist eben auch was, was auch einfach jetzt mittlerweile stärker ist, dass ich oft aus solchen eigentlich zeitgebundenen Austauschformaten eben oft bestimmte Netzwerke über einen längeren Zeitraum entwickeln und das gerade dann da, also wenn es gelingt, auch wirklich Vertrauen aufzubauen, eben auch tiefergehende Gespräche und tiefergehender Austausch möglich ist und sich einfach auch so automatisch ergibt.
Das Thema Netzwerke wollen wir dann noch ein bisschen vertiefen, gleich im zweiten Teil. Da haben wir auch einen Gast eingeladen. Kannst du den schon mal kurz vorstellen, wer wird da sein?
Also wir sprechen mit Jeanette Scheer und die hat ein Angebot kreiert, wo es eben darum geht, dass sich Menschen, vor allem auch Frauen, in einem Netzwerk zusammenschließen, um sich eben über ihre Jobs auszutauschen, über die Themen, die sie dort bewegen und eben voneinander und miteinander zu lernen. Und es ist eben ganz bewusst auch, soll es auch eine Plattform sein, wo ich eben auch kommen kann mit dem, was vielleicht schwer im Alltag ist und wo ich eine Hilfestellung bekomme, wie ich vielleicht leichter damit umgehen kann. Also auch ganz bewusst einen Raum zu schaffen für Emotionen oder emotionale Themen. Und das drückt sie eben auch schon über die den Namen dieser ganzen Aktion aus. Das ist nämlich der sogenannte Herzerwärmer-Club. Und wir wollen auch noch mit ihr darüber sprechen, wie es natürlich auch ist, mit so einem Begriff ganz offensiv in die Businesswelt zu starten.
Dann holen wir Jeanette gleich mal dazu und hören vorher noch die Meldung zum Thema Recruiting.
Genau. Unsere Meldung zum Thema Recruiting beschäftigt sich heute mit rechtlichen Fallstricken beim Thema Social Media Recruiting. Also da ist ja immer das Thema Datenschutz ein Thema und da gibt's von Haufe einen guten Beitrag, den man auf der Seite haufe.de findet, wenn man die Stichworte Personalarbeitsrecht, Datenschutz bei E-Recruiting eingibt.
Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen allgemein über das Thema Auszeiten und Lernen gesprochen. Wir wollen jetzt ein bisschen tiefer einsteigen in die Materie. Wir haben uns ja auch einen Gast dazu eingeladen.
Ja, unser Gast heute ist die Jeanette Scheer. Und ich habe Jeanette kennengelernt beim Netzwerken. Und meine Erfahrung gerade in der letzten Zeit war einfach auch, dass Lernen, gerade auch für mich, sich sehr intensiv verbunden hat mit dem Thema Netzwerken. Also ich habe viel gelernt durch Austausch mit anderen. Manchmal auch, dass es mir gar nicht so bewusst war, dass ich einfach im Netzwerk und im Kontakte knüpfen auch nochmal viel über mich, über Kommunikation gelernt habe, darüber, wie ich einen Fokus setze mit dem, was ich mache. Und auch Jeanette hat sich dem Thema Netzwerk und Netzwerken verschrieben, aber vielleicht stellst du dich einfach noch mal genauer vor, Jeanette.
Ja, also sehr gerne. Danke für die Einladung übrigens. Wir haben Herzerwärmer gegründet und Herzerwärmer ist eine Plattform, wo sich momentan vorrangig Führungskräfte austauschen, um neue Kraft für ihren Arbeitsalltag zu tanken und wirklich Seelenpflege zu betreiben, um den Arbeitsbelastungen und auch dem psychischen Druck, der aktuell in den Unternehmen herrscht, standzuhalten und ihren Job weiterzumachen und vor allem ihre Berufung auch als Berufung weiterhin wahrzunehmen. Das ist die Aufgabe, die wir uns gestellt haben.
Ja, vielen Dank. Ich sag mal, du selber hast ja auch ein ganz schönes Programm. Du hast drei Kinder und eben diverse andere Tätigkeiten noch. Also du bist Autorin, Radiosprecherin und, was ich spannend fand, auch Fitnesstrainerin und natürlich Unternehmerin. Steigen wir mal ein mit dem Thema Lernen. Du hast gesagt, du hast quasi einen Club gegründet, einen Club, der ja auch ein Netzwerk ist. Wie hängt eigentlich für dich persönlich das Thema Lernen mit dem Thema Netzwerken zusammen? Und warum und wie genau kann man eigentlich auch Netzwerke gut einsetzen, als Bausteine in Lernsystemen oder Lernkonzepten.
Du hast das vorhin schon so schön gesagt, dass wir durch Gespräche ja jedes Mal eine gewisse Selbstreflexion haben und deswegen schon grundsätzlich durch gute Gespräche lernen. Und es ist einfach wichtig in der Zeit jetzt, wo doch ja, wir alle sehr viel allein sind und die Gespräche dann vorrangig mit uns selbst führen müssen, dass wir schauen, dass wir wieder Gespräche bekommen, die uns weiterbringen. Und ich halte, du hast es vorhin angekündigt, neben meinem Job als Moderatorin des Herzerwärmerclubs halte ich auch viele Vorträge. Zum Beispiel Resilienz ist bei uns ein ganz, ganz großes Thema. Und da hat der Auftraggeber, das Unternehmen, auch gesagt, wir wollen einfach den Mitarbeitern dieses Thema lebenslanges Lernen ans Herz legen, weil wir sind nicht irgendwann fertig. Das funktioniert einfach nicht. Jeden Tag kommen neue Dinge wie, gehen die Kinder in die Schule oder gehen sie nicht in die Schule? Wie sieht eigentlich die Arbeitsbelastung an meinem heutigen Tag aus? Wie viel kann ich planen? Und das ist ja jeden Tag so, dass wir ständig neue Entscheidungen treffen müssen. Wir schaffen das auch. Jeder von uns schafft das. Das, was sich manchmal unterscheidet, ist nur das Gefühl, mit dem wir am Tagesende oder am Arbeitstagesende rausgehen und denken, meine Güte, jetzt habe ich aber eine ganze, ganze Menge zwar geschafft, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin immer noch nicht weiter. Und dann setzt das Netzwerken und das Lernen eigentlich erst ein. Weil wenn wir dann die Möglichkeit haben, uns mit jemandem auszutauschen und zu sagen, Mensch, wie machst du das denn? Oder hast du auch so ein Arbeitspensum? Wie gehst du damit um? Dann fangen wir an zu lernen. Weil durch diesen Austausch, dieses Beziehungen aufbauen mit anderen und in Verbindung treten mit anderen, passiert ja auch mit unserem Gefühl etwas. Und ich bin immer ein Freund von Erklärungen, die auch Kindern helfen. Und da ich ja 3 Kinder habe, funktioniert das ganz gut. Die Kinder sagen immer, oh, jetzt haben wir schon wieder Geschichte und es ist ja so langweilig. Und dann haben wir überlegt, wie würde Geschichte denn so sein, dass die Kinder gerne lernen? Dann müsste man über Essen sprechen, über Dinge, die die Leute gefühlt haben damals, über Beziehungen, die sie geknüpft haben, vielleicht auch über das, was sie anhatten. Und zack, sind die Kinder aufmerksam. Und das ist bei uns Erwachsenen auch nicht anders. Also wenn wir über Dinge sprechen, die uns interessieren, lernen wir. Und dafür ist Netzwerken mit den richtigen Leuten gigantisch gut geeignet.
Das heißt, du hast ja gerade schon gesagt, gerade jetzt in der aktuellen Zeit ist es auch wichtig zu netzwerken. Das ist ja dann jetzt häufig aktuell auch einfach in digitaler Form nur möglich. Hast du da irgendwie bestimmte Tipps, was man da machen kann? Oder wie ist da generell deine Meinung? Also ich meine, wenn ich dich halt reden höre oder wenn ich mir auch deine Videos angucke, da kriegt man halt gleich gute Laune, weil du irgendwie so auch so komplett optimistisch und positiv rüberkommst. Ist das auch was, wo man sich irgendwie auch mal bemühen muss, das auch digital zu transportieren und nicht gleich mit dem Gedanken reinzugehen, ach, ist ja nur digital und ja, da kann man ja nicht so viel bewegen. Wie ist da deine Haltung zu?
Das ist schön, dass du das ansprichst, weil damit bin ich fast täglich konfrontiert. Mhm. Also es gibt eine ganze Menge Seminare, die wir im normalen Leben geben und ja, die finden ja so gerade nicht statt, ne? Und so müssen wir auch den Teilnehmern mitteilen, liebe Teilnehmer, das Ganze wird jetzt digital stattfinden. Es gibt wirklich Teilnehmer, die absagen. Dann gibt es welche, die sagen, ich bin jetzt mutig, wenn die Jeanette sagt, das wird funktionieren, dass wir auch digital Emotionen transportieren können und hier mit einem guten, gestärkten Gefühl rausgehen, dann bin ich mutig und probiere das. Und dann bin ich immer total dankbar, weil wir jetzt in dem letzten Jahr, ja, seit Corona begonnen hat, also seitdem gibt es den Club und seitdem haben wir getestet, wie lassen sich gute Gefühle und ein Wohlbefinden digital transportieren. Mittlerweile, ich weiß, dass es funktioniert. Wir werden es jetzt wissenschaftlich auch aufstellen, dass es dazu eine Studie gibt. Grundsätzlich muss der Teilnehmer erstmal bereit sein. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, weil wir gerade alle in wahnsinnig vielen Online-Konferenzen drin sitzen. Und euch geht es vielleicht auch so und den Teilnehmern und mir ja auch. Manchmal sind die Augen einfach überlastet. Das Zuhören fällt schwer. Dann gibt es ja auch ganz, ganz viele Meetings online, die echt auch richtig langweilig und immer noch unnötig sind. Also sowas gibt es auch. Mhm. Und ja, wir haben das moderiert. Also das, was ich mit meinen Teilnehmern mache, hat wirklich einen ganz knappen Zeitumfang. Also es sind 60 Minuten, nicht 61 und auch nicht 59, sondern 60. Es ist durchmoderiert. Es kommt also nicht zu Themen, die nur einen Teilnehmer interessieren, sagen wir mal so. Mhm. Und die Aufmerksamkeit der Teilnehmer wird immer auch erhalten, weil die Teilnehmer miteinander sprechen, die geben aneinander ab. Und ich persönlich bin auch ein Fan von kleinen Gruppen. Bei mir nehmen maximal 8 Personen teil, weil ich einfach möchte, dass der Austausch wirklich stattfindet. Ich möchte, dass die Menschen da rausgehen mit einem Mehrwert, dass sie nicht nur Mehrwert bekommen, sondern auch welchen einbringen können. Und dafür braucht es eine kleine Gruppe.
Ich glaube, das ist auch ein bisschen dann ein Thema der Erwartungshaltung der Teilnehmer. Ja. Also das ist zumindest das, was ich so mitbekomme. Also die erwarten einfach, oder die gehen in dieses digitale Thema rein und erwarten dann halt berieselt zu werden und irgendwie jetzt auch nicht möglichst irgendwie hochqualifiziert oder hochwertig. Wenn man dann aber irgendwie anfängt mit ja interaktiven Sachen oder einfach mal ein paar Späße macht am Anfang, da sind die auch gleich aufgelockert und haben eine ganz andere Haltung. Also ich glaube, davon hängt auch relativ viel ab.
Sehe ich ganz genauso. Also ich glaube, dass es immer noch relativ selten ist, dass digitale Meetings, Konferenzen wirklich auch unterhaltsam sind, sodass die Menschen daran Freude haben. Ja, das ist das, was die, das spiegeln die Teilnehmer so. Ne? Ich kann ja nur sagen, was die erzählen, was sie sonst so mitbekommen. Und ich habe noch mehrere Sachen, die wir anwenden, die sehr, sehr gut funktionieren. Ich zeichne in den Meetings, also die Teilnehmer sehe ich manchmal nicht, hatte ich auch schon, also wo kein Video zugeschalten ist, aber die Teilnehmer sehen, egal was kommt, immer mich. Und dann zeichne ich und dann können die Teilnehmer diese Striche verfolgen. Ich zeichne die Dinge, die sie vorher eingebracht haben. Und das ist ganz, ganz toll. Also was mit den Menschen passiert, wenn sie sich einbringen können, egal was man dann in dem digitalen Meeting macht. Das spielt eigentlich gar keine Rolle, aber die müssen sich einbringen und dann muss das durch irgendeine Form transportiert werden. Kann Musik sein, kann eine Zeichnung sein, kann ein Gedicht sein, kann im schlechtesten Fall vielleicht eine PowerPoint sein, aber irgendetwas Neues. Also die Zeit gibt uns ja auch die Möglichkeit, so viel Neues zu tun. Das ist schön.
Ja, also ich glaube, das ist eben ganz besonders wichtig. Also du hast jetzt einmal gesagt, Bilder, ne? Und das ist ja das Zeichnen auch. Und die Idee zu haben, ich bin dabei, während etwas entsteht, auch wenn das stellvertretend ist, weil du malst und aufschreibst und Dinge tust. Und eben, was ich glaube, was einfach der richtige Benefit ist von diesem in Netzwerken lernen oder das ist ja quasi auch so eine Art Peer-Learning, ist dieses, dass es ja immer praxisorientiert ist. Also es geht immer um Anwendung, so wie du das vorhin mit deinen Kindern ja auch geschildert hast. Wann ist Geschichte interessant, ne? Wenn man die Idee hat, ich kann das übertragen auf meinen Alltag. Und wenn das nicht nur Zahlen sind und wer wann wem den Kopf eingeschlagen hat, sondern wenn es was ist, wo ich einen eigenen Bezug habe. Und ich glaube, das ist einfach das, was wirklich funktioniert und was auch online funktioniert, wenn man eben genau diese Dinge einfach spielt. Ne?
Ja, da haben wir aber viel, viel ausprobiert. Also ich hatte so in den letzten 12-13 Monaten hatte ich einen Satz immer auf der Zunge, der hieß eigentlich immer, ich kenne den Weg nicht, aber ich weiß, wo das Ziel ist. Und ich glaube, dass das einfach im Moment für ganz, ganz viele von uns, die etwas erschaffen wollen, gilt. Es ist ja auch ein spannender Weg, ne? Es ist ein spannender Weg, bei dem nicht nur die Teilnehmer etwas lernen, sondern wir alle, auch die das Ganze organisieren oder umsetzen. Und das macht den Teilnehmern aber unheimlich Spaß, dabei zu sein.
Und was sind so die Themen, mit denen die Menschen im Moment kommen zum Austausch? Also nach welchen Inhalten fragen sie hauptsächlich? Nach welchen Lerninhalten?
Ja, das ist eigentlich ein großes Ding. Sie wünschen sich neue Kraft. Also darunter fällt alles. Themen wie Resilienz, Themen wie komme ich über diesen Arbeitsalltag, der jeden Tag anders ist und überhaupt nicht mehr planbar. Es geht oft um Mitarbeiterführung bei mir, weil ich vorrangig die Führungskräfte habe, weil auch die Mitarbeiter logischerweise demotiviert sind. Sie können einfach nicht mehr. Also Motivation ist ein großes Thema. Gar nicht so dieses Wir-Gefühl, da habe ich am Anfang gedacht, dass dieses Wir-Gefühl, Teamzusammenhalt ein großes Thema sein wird. Die Teams, die sowieso schon gut miteinander arbeiten, die arbeiten jetzt noch besser miteinander. Also es geht wirklich um den Einzelnen, dass der sich auch vielleicht im Homeoffice nicht alleine fühlt, ist auch ein Riesenthema. Weil diese Verbindung und mal miteinander einen Kaffee trinken oder einfach mal im Gang miteinander stehen und sich darüber austauschen, was man gestern Nachmittag getan hat, das gibt's ja nicht mehr. Und dafür gibt's noch auch enorm wenig Möglichkeiten im Arbeitsalltag.
Ja, und jetzt mal so, du hast gerade gesagt, der Alltag ist halt voll. Der Alltag ist auch vielleicht eben weniger planbar mit den ganzen zusätzlichen Belastungen wie Homeschooling und so weiter. Dass sich vielleicht der eine oder andere wirklich sagt, boah, und jetzt auch noch lernen, wie kann ich denn das hinkriegen? Wie kann ich es schaffen, dass ich mir immer diese kleine Auszeit gönne? Hast du irgendwie vielleicht ein, zwei Tipps für die Leute, wie sie das gut hinkriegen können? Also, dass sie eben gut mit ihrem Netzwerk lernen können?
Ja, es ist ein Prozess. Also, das ist ein Prozess wie bei allem. Also, es ist, glaube ich, auch schwierig, von heute auf morgen die Ernährung umzustellen. Ne? Es hat mal eine Teilnehmerin einen schönen Satz gesagt, die meinte, ich möchte mich selbst zur Priorität machen. Und diesen Satz habe ich immer als Leitfaden für unsere Programme genommen. Wie schaffen wir das, dass es Menschen leicht fällt, sich selbst zur Priorität zu machen? Und das, was ganz, ganz wichtig ist, es muss was Langfristiges dahinter stehen. Also einmal kurz die Ernährung umstellen, wissen wir alle, funktioniert nur. Naja, einmal kurz Sport machen, ja, da können wir auch einmal kurz Schokolade essen. Das bringt alles dasselbe. Und die
Langfristigkeit. Wenn wir das wenigstens nur einmal kurz machen würden, Entschuldigung.
Das kommt nicht vor, das stimmt.
Die Langfristigkeit ist wichtig. Es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die dabei sind. Also wenn man was alleine macht, ist es auch immer unheimlich schwierig. Deswegen macht es Sinn, sich regelmäßig auch mit anderen auszutauschen. Also langfristig und regelmäßig. Und was mir bei unseren Programmen und den Feedbacks unserer Teilnehmer so aufgefallen ist, es ist ganz wichtig, bei uns gibt es jeden Tag Möglichkeiten, sich irgendwie einzubringen und sich selbst zu reflektieren. Die Teilnehmer haben gesagt, das ist so toll, dass hier überall ein Kann dahinter steht und kein Muss. Also das ist so ein Zwischending. Jeder kann dann etwas machen, sich selbst zur Priorität machen, wenn er das gerade in seinen sehr oft sehr intensiven Arbeitsalltag einbauen kann. Der weiß aber, dass im Hintergrund Leute stehen, die er jederzeit anschreiben kann. Oder auch bei uns ist es so, die können sich einmal pro Woche per Online-Meeting sehen, dass da Leute da sind, die an ihn denken. Das sind, glaube ich, die drei Sachen. Also ein Kann, dann was Langfristiges und was Regelmäßiges. Das funktioniert. Immer. Egal mit was. Funktioniert auch mit Sport, funktioniert mit Essen, funktioniert mit allem.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Das Wort Herzerwärmer. Ich weiß, dass ich, als ich dich kennengelernt habe, irgendwie gleichermaßen angezogen war, wie auch es irgendwie spannend und auch polarisierend fand, so einen Begriff zu benutzen, auch gerade im Business-Umfeld und so weiter. Bist du auf den Begriff gekommen und wie reagiert so die Businesswelt auf diesen Begriff?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ja, weil es war wirklich polarisierend die letzten Jahre. Ich hatte ja auch keine Ahnung, dass irgendwann die Zeit so wird wie jetzt. Und sagen wir mal, vor Corona war ich und bin ich immer noch, jetzt auf einem anderen Weg, Referentin. Und ich arbeite seit Jahren mit der Gesundheitsbranche zusammen. Ich bin zweimal im Jahr im Herzzentrum in Leipzig und mache dort Patientenveranstaltungen und Workshops rund um das Thema, wie gehe ich positiv aus einer Krise raus, wie kann ich verschiedene Situationen meistern. Und es geht logischerweise immer, weil ich ja vom Persönlichkeitstyp so bin, sehr fröhlich zu, sehr positiv zu. Und das Wort Herzerwärmer ist nach einem Workshop entstanden, wo zwei Senioren extra aus Berlin bei Schneesturm, es war im November, angereist sind, haben alle Workshops verpasst, die ich gehalten habe, kamen aber extra wegen mir noch nach Leipzig gereist, im Dunkeln, um mir Schokolade zu bringen, eine Schachtel Pralinen und zu sagen, sie sind so herzerwärmend. Und das hat mich einfach so geflasht, ich weiß noch, ich hatte Tränen in den Augen, dass ich dachte, wenn die Wirkung meiner Arbeit auf Menschen so ist, dann müssen wir das jetzt so nennen. Und dann war ich vor Corona, wo ich noch auf die Bühnen durfte, Deutschlands erste Herzerwärmerin. Ja, mittlerweile ist halt Herzerwärmer und der Herzerwärmer-Club draus entstanden. Das ist wirklich ein Prozess. Und zum Polarisieren, ja, alle Berufe, die mit Gefühlen und dem direkten Menschenkontakt zu tun haben, verstehen dieses Wort, ohne dass ich etwas erklären muss. Alle anderen, die mit Produkten, mit Zahlen, mit Prozessen zu tun haben, die jetzt nicht wirklich am Menschen sind, denen muss ich das 100-mal erklären und das kommt auch oft beim 101. Mal noch nicht so ganz durch. Da hilft mir diese Zeit jetzt ungemein.
Ist also jetzt mehr Zeit für solche Themen, keine Ahnung. Also.
Ja, das ist ganz faszinierend, was gerade passiert. Es passiert eigentlich jede Woche etwas, wo die Menschen merken, es ist wichtig, dass ich mich wohlfühle, dass sich die Menschen, mit denen ich arbeite, wohlfühlen. Und Herzerwärmer, da geht es um gute Gefühle. Wie schaffen wir das, ein gutes Leben zu führen, gute Gefühle zu haben? Und das wird halt jetzt in der Zeit immer wichtiger, weil es immer mehr hinterfragt wird. Das wurde vorher nicht hinterfragt. Da gab es Zahlen, Zahlen, Zahlen und Fakten, Fakten, Fakten. Und was mit den Menschen passiert, wenn sie nach Hause gehen, ist ja dem Unternehmen egal. Das hat sich ganz sehr geändert. Also wenn wir jetzt irgendeine Veranstaltung posten oder Leute einladen, gibt es die Diskussion nur noch ganz, ganz selten, die mit diesem Namen zu tun hat. Ist schön, fühlt sich sehr, sehr gut an.
Ja, ich glaube, da sind Führungskräfte jetzt auch besonders gefordert in der aktuellen Zeit. Also man könnte jetzt einfach sagen, das klappt irgendwie, die arbeiten im Homeoffice vor sich hin, die sind auch produktiv, aber da spielt ja noch viel mehr drumherum. Also man ist ja jetzt irgendwie viel mehr auch in der Arbeit drin. Man ist ja vielleicht unter einem bestimmten Druck, weil man irgendwie sagt, ja, die gucken ja von außen drauf, ich muss bestimmte Leistungen einfach bringen. Da bleibt ja zwangsläufig irgendwie das, das Warmherzige oder das Miteinander, das bleibt ja einfach dann auf der Strecke. Und ich glaube, da irgendwie den Führungskräften auch nochmal was an die Hand zu geben, um zu sagen, hier, du hast noch eine andere Aufgabe, außer nur auf das Ergebnis zu gucken, das ist, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit besonders wichtig.
Ja, das ist übrigens auch ein schönes Thema zum Lernen, weil das hat sich echt erst herausgestellt bei den Menschen, dass Arbeit nicht aus der Ferne, wie soll ich denn sagen? Also es gibt bei uns Teilnehmer, die sagen, sie müssen genau dieselbe Arbeitsleistung wie vor Corona bringen, aber direkt aus dem Homeoffice heraus, haben viele Informationen gar nicht, ihre Arbeit zu machen und sollen aber genau dasselbe bringen, können auch nicht draußen rumfahren. Das funktioniert so nicht und deswegen braucht es neue Möglichkeiten und das ist immer ein Lernen und das ist auch wirklich täglich ein Lernen und es gibt auch Führungskräfte, die verstehen das nicht, ne? Gibt es auch. Aber es gibt immer mehr, die verstehen, dass das ganze Gefüge nur funktionieren kann, wenn alle Leute da mit einem motivierten, guten Gefühl rangehen. Und ich bin ja nicht die Einzige, also es gibt noch viele andere coole Lernkonzepte. Aber Lernen ist, glaube ich, so viel, wie wir jetzt in dem letzten Jahr über uns selbst gelernt haben und über unseren Arbeitsprozess, so viel haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht lernen müssen.
Unsere heutige Nachricht zum Thema Führung beschäftigt sich mit dem Thema Vertrauen in der Führung am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens, und zwar der Firma Heliotron. Und zu finden ist das Ganze auch auf haufe.de unter den Stichworten Leadership, Transformation im Mittelstand, Heliotron.
Nach den Erfahrungen von Jeanette wollen wir jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die Praxis gehen. Also wie ist es konkret am Arbeitsplatz, wenn man sich austauschen möchte, wenn man voneinander lernen möchte, wenn man vielleicht auch unter Kollegen zusammenarbeiten möchte? Was gibt es da für Ansätze und was gibt es da für Methoden? Was hast du da mitgebracht, Heike?
Ja, also es gibt unterschiedliche Ansätze. Aus meiner Sicht ist es aber auch ganz wichtig, zumindest zu Beginn, sich für irgendein Konzept oder irgendeine Struktur zu entscheiden, weil ich glaube, das ist zumindest, wenn man anfängt mit einem solchen System, gut, damit man reinkommen kann. Wir wollen heute am Beispiel des Konzeptes kollegiale Beratung das mal so ein bisschen aufzeigen, aber es gibt noch relativ viele andere Ansätze. Es gibt auch solche Ansätze wie Learning at Lunch, also wo man sich zum Mittagessen trifft und das dann ausgeweitet wird. Was man klassisch auch kennt, ist ja sicherlich das Thema Supervision. Und viele sagen eben auch, so ein Format wie Barcamp zählt dazu oder auch Mentoring. Wobei beim Thema Mentoring finde ich, da geht's ja, das geht eher ein bisschen so in die Richtung des klassischen Coachings. Da geht es aus meiner Sicht nicht so sehr um den Austausch unter Gleichgestellten, sondern da sind die Rollen, glaube ich, ein bisschen anders verteilt. Aber das mag auch jeder letztendlich für sich selber entscheiden.
Also ich habe das in der Praxis oft gemerkt, dass es einfach Sinn macht, sich auch in dem Bereich auszutauschen, weil man da wirklich tatsächlich viel voneinander lernen kann. Ist ja oft auch so, dass die Tätigkeits- oder Arbeitsbereiche von Mitarbeitern oder Kollegen ja so ein bisschen ineinander übergreifen. Also man muss vielleicht auch mal den anderen irgendwie vertreten bei bestimmten Sachen. Oder man will auch verstehen, wie er das macht, um vielleicht auch das Produkt oder die Lösung an sich weiterzuentwickeln. Wenn man das jetzt mal von der anderen Seite sieht, also es gibt ja auch immer Kollegen, die vielleicht sagen, ich kann eine Sache besonders gut und das möchte ich auch gerne für mich alleine behalten. Das ist für mich so ein Alleinstellungsmerkmal. Oder jetzt, wenn er sich in Konkurrenz zu dem anderen Mitarbeiter oder der Kollegin sieht, dass er dann vielleicht auf Sachen verzichtet. Ist dir sowas aus der Praxis auch bekannt oder gibt es da auch Ansätze, wie man dann vielleicht auch trotzdem in einen Dialog einsteigen kann?
Ja, das ist ja häufig ein Thema, wenn es um auch so klassische Konzepte geht wie Learning oder Training on the Job, dass ich natürlich dann auch immer jemanden haben muss, der auch bereit ist, Wissen zu teilen. Oder das ist eben auch immer wieder ein Thema im Rahmen von Wissenstransfer. Natürlich macht es Sinn, auch diejenigen, die sogenannte Wissensgeber sind oder die einfach jemanden unter ihre Fittiche nehmen und Wissen teilen, auch bereit sind dazu. Also das ist erstmal eine wirkliche Grundvoraussetzung, dass es eine Offenheit gibt, Wissen zu teilen und eben auch ein gewisses Vertrauen. Aber wenn man jetzt so an dieses Konstrukt kollegiale Beratung denkt, geht es gar nicht so sehr um das klassische Wissen teilen, sondern dass man wirklich als Teilnehmerin oder als Teilnehmer kommt mit einer speziellen Fragestellung aus der eigenen beruflichen Praxis und eben mit dieser Frage kommt, damit die anderen, die in der Gruppe sind, das ist immer eine Gruppenveranstaltung, die in der Gruppe sind, einem Lösungsvorschläge unterbreiten. Und mit diesen Lösungsvorschlägen kann man dann als derjenige, der das Thema gegeben hat, machen, was man möchte im Grunde. Man kann sagen, okay, ich nehme das eine an und verwerfe das andere. Das ist einem erstmal offen gestellt. Aber so das Grundkonzept ist, einer bringt ein Thema oder eine bringt ein Thema rein, das aus dem eigenen Praxisumfeld kommt.
Das klingt auch so ein bisschen nach diesem Working Out Loud-Ansatz, oder? Mhm.
Ja, also da gibt's viele Ähnlichkeiten. Das, was ein bisschen anders ist, ist, dass bei Working Out Loud das Thema Netzwerken und sich über dieses Arbeiten an Themen auch Netzwerke aufbauen im Vordergrund steht. Mhm. Hier ist es so ein bisschen lösungsorientierter. Kollegiale Beratung findet man halt auch ein bisschen stärker dann wirklich auf gleicher Ebene. Also da ist dann oft weniger so dieses ganz übergreifende, also auch Hierarchie-Ebenen überspringende angesagt. Aber grundsätzlich gibt's da Parallelen und das ist vielleicht auch nochmal gut, dass du das auch nochmal so ansprichst. Das ist vielleicht einfach auch das, was wichtig ist, dass man sich eben vorher auch ein bisschen überlegen muss, was ist eigentlich wirklich so die Zielsetzung dessen, was wir hier tun. Also was ist so die Hauptstoßrichtung für unser Konzept. Weil das hat nämlich auch was damit zu tun, wie definiere ich eigentlich die Rollen in diesem Thema. So ist es ja zum Beispiel bei der kollegialen Beratung so. Da gibt es eben immer für ein Thema natürlich den Themengeber, der also quasi Empfänger ist. Und dann gibt es einen Moderator, also einer sollte eben die Sitzung moderieren. Und die anderen sind eben dann quasi in diesem Fall die Berater oder Beraterinnen. Und das wechselt natürlich. Wenn dann eben jemand anderer das Thema gibt, ist er eben nicht mehr in der Rolle des Beratenden. Und so passieren eben passieren eben zwei ganz unterschiedliche Dinge. Man lernt natürlich einerseits dadurch, dass man eine Lösung für sein Thema bekommt. Und auch die, die in dieser Beraterinnenfunktion sind, lernen durch den Austausch auch was Inhaltliches. Aber vor allen Dingen lernen alle gemeinsam auch Methodenkompetenz. Also lerne ich auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ohne dass das immer so bewusst adressiert wird.
Wenn ich mich jetzt dafür entscheide, mit dieser Methode zu arbeiten, das klingt ja jetzt erstmal ganz positiv. Hast du auch so ein paar Fallstricke oder Stolpersteine, auf die du hinweisen kannst, auf die man auf jeden Fall achten sollte, damit das nicht irgendwie in die falsche Richtung läuft?
Also was ganz wichtig ist, ist wirklich klar, über diese unterschiedlichen Rollen und über die Struktur zu sprechen und die und da einfach auch vielleicht zu starten in einer ersten Sitzung auch mit externer Begleitung oder mit einer Begleitung, wo vielleicht ein Kollege das Konzept schon kennt. Na, also dass man quasi ein bisschen, zumindest einmal ein Fachmann dabei hat, der so ein bisschen dafür sorgt, dass einfach klar wird, auf was zu achten ist. Was leider oft passiert, ist, dass manchmal das, was reingebracht wird, nicht richtig aktuell ist oder gar nicht so ganz im Einflussbereich desjenigen ist, der mit dem Thema kommt. Das kann dann schwierig werden, wenn jemand was mitbringt, so wie so eine Art fertige Case Study, dann ist das nicht so zielführend für den Gesamtprozess. Was auch oft schwierig ist, ist, wenn man zu früh anfängt, Lösungen vorzuschlagen oder über Lösungen zu reden, noch bevor vielleicht die Aufgabenstellung oder die Fragestellung ganz klar ist. Und deshalb auch nochmal so das Thema, vielleicht am Anfang auch nochmal externe Unterstützung dabei zu haben, wenn es darum geht, Vertrauen und Offenheit innerhalb der Gruppe zu entwickeln. Das hat oft was damit zu tun, wie gehe ich mit Wertungen um, wie gehe ich mit Feedback um, wie gut agieren da die handelnden Personen. Und da kann es wirklich hilfreich sein, wenn man ganz am Anfang einfach wirklich nochmal lernt, dass jemand sagt, guck mal hier, mach mal, das ist jetzt vielleicht auch besser, es anders zu formulieren und so weiter, dass man selber ein bisschen sensibel wird für das Thema. Wann entsteht eigentlich Wertung? Oft auch unbeabsichtigt. Genau.
Kannst du denn jetzt ganz zum Schluss nochmal was aus deinem persönlichen Erfahrungsschatz berichten? Was hast du so erlebt? Was sind deine Erfahrungen?
Ja, was ich öfter schon erlebt habe, vor allen Dingen auch so in Netzwerken, wo es dann um fachlichen Austausch geht und wo man so sogenannte Arbeitsgruppen bildet, dass oft eine Konsumentenhaltung vorherrschend ist. Also alle kommen irgendwie für Austausch, in Anführungszeichen, aber eigentlich ist man eher auf der Suche, was mitzunehmen, als was reinzugeben. Und was mir da auch oft passiert ist, ist so, dass man Angst hat, mit einer unfertigen Lösung zu kommen. Oder wenn man jetzt wirklich mit einer Situation kommt, die man problematisch findet, vielleicht in der Gesprächsführung da sich wirklich so offen zu sein und reinzugehen. Also das steht und fällt wirklich so mit der Moderation und mit dem Entwickeln von Vertrauen und Offenheit. Und ich glaube, das gelingt über die Zeit, weshalb es eben zu empfehlen ist, dass solche Gruppen eben über einen längeren Zeitraum einfach auch bestehen bleiben. Ja, zum Thema Lernen haben wir heute eine Nachricht zu einer neuen OECD-Studie, in der herauskommt, dass Deutschland auch im Weiterbildungs-PISA durchfällt. Zu lesen ist das in der Wirtschaftswoche mit den Stichworten neue OECD-Studie, Deutschland fällt im Weiterbildungs-PISA durch.
Jetzt haben wir so viel über Emotionen gesprochen, über Beratung und über Peer-Learning. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich abmoderieren soll. Vielleicht kannst du mir da einfach helfen, mich mal beraten, was ich da jetzt am besten sagen soll.
Naja, du könntest einfach sagen, mit welchem Oberthema es das nächste Mal weitergeht. Und dann könnte ich sagen, welches Unterthema es hat.
Ah, okay, das wäre schon mal ein guter Ansatz. Wenn ich es richtig im Kopf habe, geht es nächste Mal um das Thema Führung, richtig?
Genau, es geht um das Thema Führung. Und in diesem Zusammenhang wollen wir uns mal mit dem Thema Unternehmenskultur beschäftigen, wie man sie sichtbar machen kann durch Mitarbeiterbefragung. Und wir haben uns auch einen Gast eingeladen. Wer ist das?
Ja, der Andreas Schubert wird da sein. Den habe ich schon auf einigen Veranstaltungen gesehen, in Vorträgen, aber auch in Workshops. Und da freue ich mich ganz besonders drauf. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu seiner Rolle sagen, wie er normalerweise auftritt.
Ja, der Andreas Schubert ist Geschäftsführer bei Great Place to Work. Und Great Place to Work ist eine Organisation, die sich damit beschäftigt, Unternehmenskultur unter anderem durch Befragungen sichtbar zu machen und weiterzuentwickeln. Und wir wollen mit ihm darüber sprechen, wie das ganz besonders gut gelingen kann und auch, wie das Instrument Mitarbeiterbefragung im Moment so im Wandel der Zeit ist und welchen Veränderungen es unterliegt.
Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, freue mich schon drauf. Dann sprechen wir uns nächsten Monat wieder. Bis dann.
Genau, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.